Immobilien-Schnäppchen über die Portale finden, das geht. Der Rudi hat in den letzten anderthalb Jahren 700 Einheiten auf diesem Weg deutlich unter Marktwert gekauft. Nicht alle für sich, sondern mit einer Akquise-Maschine. Und in diesem Video, in dieser Folge, dekonstruieren wir wirklich sein On-Market-Vorgehen, was auch im Jahr 2021 funktioniert.
Ja, und wir machen es wirklich im Detail, also bis hin zu spontanen Demonstrationen, wie genau das Gespräch mit dem Makler abläuft, welche Knöpfe man drücken muss, wie man den ersten Besichtigungstermin bekommt, wie man sich dann verhält und in welcher Reihenfolge man am Ende dann doch Klarheit kriegt, dass man keinen Blödsinn kauft, nachdem man sich die Pole Position gesichert hat. Also extrem spannend.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der dieses Vorgehen aus diesem Video Punkt für Punkt umsetzt, nicht erfolgreich günstig Immobilien unter Marktwert finden kann. Es lohnt sich also sehr, jetzt dran zu bleiben. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wie kommt man an gute Immobiliendeals? Die Frage haben wir nicht ganz das allererste Mal gestellt auf diesem Kanal hier, aber diesmal haben wir jemand, der das am Fließband gemacht hat, auf unglaubliche Art und Weise. Hallo Rudi, schön, dass du da bist.
Ich grüße euch.
Wir haben dich bereits ausführlich interviewt. Ja. Du hast Akquise aus ganz vielen verschiedenen Facetten ausprobiert in deinem Leben, Immobilienakquise. Du hast die letzten 2 Jahre on-market über Portale Immobilien akquiriert, 700 Einheiten an der Zahl mit Partnern gekauft, die du alle sagst, waren gute Deals. Das heißt, die waren alle signifikant unter Marktwert. Erzähle uns, wie geht das in diesem Video, in dieser Folge? Lass uns vorne bitte anfangen. On-market bedeutet, das Ganze ist in einem Portal zu sehen oder in einer Zeitung. Ist das auch on-market?
Ja. Das wäre auch ein Market, aber das habe ich nicht gemacht.
Okay, du, wie ist der Erstkontakt zur Immobilie bei dir und deinem Team?
Also in unserem Steckenpferd On-Market-Akquise scannen wir die 3 wichtigsten Portale für uns. Da kann es wahrscheinlich noch ein paar mehr geben.
Immoscout, Immowelt und?
Und eBay-Kleinanzeigen. Ja. Mhm. Genau. So, wir scannen diese Portale, haben ein kleines Tool gebaut, welches uns hilft, diese Inserate, die tagtäglich in den Regionen kommen, zu sammeln und in einem Format quasi anzuzeigen. Wir haben also da die Geschwindigkeit, dass wir uns nicht jetzt in alle 3 Portale einzeln einloggen müssen und dann die Suchen ausführen müssen pro Region. Sondern dass wir sagen, das hinterlegen wir bei uns in unserem Tool, wir sagen, welche Regionen interessieren uns, ja, welche Objektarten interessiert uns Miete oder Kauf, natürlich interessiert uns der Kauf mehr und dann werden diese Inserate quasi gesammelt und in einem System quasi abgelegt, ja, in einer Datenbank. So. Und was das System dann macht, ist, um uns die Arbeit zu vereinfachen, es rechnet im Hintergrund, prüft die Deals, rechnet sie durch und da geht es meistens entweder nach dem Quadratmeterpreis. Das heißt, wir schauen uns, was ist der Quadratmeterpreis bei dem Inserat, Kaufpreis durch Quadratmeter Wohnfläche, die uns ja am meisten interessiert und was ist der übliche Marktpreis für einen Quadratmeter Wohnung oder Haus. Ja? Oder, wenn es eben ein Vermietungsobjekt ist, dann schauen wir im Hintergrund nach, das System macht das, welche Marktmiete kann dort erzielt werden. Ja, das wird multipliziert mit der angegebenen Wohnfläche und hochgerechnet eben auf 12 Monate. Dann haben wir den einen Faktor und dann setzen wir den Kaufpreis ins Verhältnis mit dem Faktor und errechnen da quasi den Angebotsfaktor und schauen, was für Marktfaktoren sind dort unterwegs normalerweise. Und sobald das System sieht, dass es hier eine Abweichung gibt, das heißt, wir liegen mit dem Inseratpreis unter dem Markt, dann wird es bei uns, dann leuchten alle Leuchten, die wir haben, und dann sitzt ein Mensch davor, checkt das nochmal, ist das wirklich so, und dann gehen wir sofort das Ding an.
Also ihr habt ein System, das ist nicht öffentlich, das habt ihr euch gebaut. Es gibt Crawler, ThinkImmo fällt mir da zum Beispiel ein, die auch so Plattformen durchscannen, ne, die vielleicht jetzt nicht so weit entwickelt sind, wie ihr das habt, aber das gibt euch die Möglichkeit, alle diese Angebote gleichzeitig anzugucken und quasi einen Alarm zu bekommen, der nicht nur heißt, da ist ein neues Objekt, sondern das erfüllt bestimmte Kriterien. Und dann schaut ihr, ist quasi das Angebot, also ist ein Einkaufsgewinn möglich, weil es einfach unter Marktpreis ist, oder schafft ihr eine gewisse Rendite, wenn man es zur Marktmiete einfach vermieten würde?
Ganz genau. Quasi?
Okay.
Und ist das, Glaubst du, der Erfolg günstig der Immobilien, ist das auch eine Toolfrage? Also brauche ich einen Crawler, wie ihr ihn selbst gebaut habt, oder wie es mittlerweile am Markt auch gibt?
Mhm.
Hat das wirklich Einfluss noch, weil man dadurch einfach schneller ist, oder?
Genau, du bist dadurch schneller, du musst dich nicht in verschiedene Portale einloggen, du musst dir nicht jedes Mal die Frage stellen, wenn du bei Immobilien Scout eine Suche durchführst, heute um 12 Uhr, und dann hast du eine Ergebnisliste von 200 Objekten, was war jetzt hier eigentlich neu, was nicht, was habe ich schon mir angeschaut.
Kann die Dinge nämlich nicht aussortieren oder irgendwie.
Genau, du kannst, richtig, also diese Verwaltung quasi hast du da nicht in den Portalen drin, das hast du in diesen Tools, und ich würde sagen, unser Tool entspricht ungefähr diesen käuflichen Tools, nur dass wir es für uns ausgebaut haben. Das heißt, wir machen komplette Akquiseverwaltung über dieses Tool.
Ja.
Ja, das heißt, wir markieren im System, welches Objekt wir angefragt haben, wann haben wir einen Besichtigungstermin, wir laden da die Fotos hoch, wir sammeln dort alle Unterlagen zum Objekt, wir machen dort die Kalkulation für das Fix und Flip oder für das Buy and Hold und so weiter. Also es geht also viel weiter als diese von dir genannten Optionen, aber der Grundgedanke ist eigentlich der gleiche dahinter.
Das, was wir dann auch, wir dürfen Partner von dir sein, Investors United ist das Tool, was wir ja auch, wo wir uns einloggen und dann der Deal uns präsentiert wird. Das ist daran angestöpselt.
Genau, ihr seht nur das Endergebnis, den für euch akquirierten Deal oder für uns.
Ja.
Das ist das gleiche System, es ist die gleiche Datenbank, auf die ihr zugreift, wie auch unsere Akquise-Mitarbeiter.
Ja, und das wollte ich jetzt gerade fragen, Anzahl Akquise-Mitarbeiter, und zwar, du hast ja mehrere Regionen, jetzt speziell, lass uns mal auf NRW beziehen, damit man so ein bisschen transferieren kann auf den einzelnen privaten Immobilieninvestor. Wie viele Leute sind jetzt nur in NRW, die quasi in der Software sehen, wenn alle Lampen angehen, da muss ich anrufen, wie viele Leute hast du dafür?
In NRW alleine, also wirklich die Gruppe von Leuten, die wirklich an diesem System arbeitet und auf vielversprechende Deals wartet, das bin ich, das ist ein Assistent von mir und das sind zwei Akquisiteure, die nichts anderes machen, als eben sofort diese Objekte anzufragen.
Was heißt, also jetzt Überblick behalten war ein Thema gerade, alle Portale im Blick behalten über so eine Software, aber jetzt der nächste Punkt ist ja wahrscheinlich Geschwindigkeit, also wie du gesagt hast, sofort. Da taucht eins auf, also ein Objekt wird reingestellt, taucht auf der Plattform auf, ihr zieht euch das sofort. Wie schnell seid ihr, bis ihr euch meldet?
5 Minuten, 10 Minuten.
Nachdem das auf der Plattform
ist. Deswegen, im Übrigen hast du auch Schmerzen gerade, weil du dein Handy auf lautlos stellen musst für diese Aufnahme, ne?
Genau, weil da kommt...
Hattest du vorhin gesagt, ne?
Ja. Weil das kann immer noch passieren, dass mich dann jemand fragt um meine Meinung, soll man das wirklich jetzt angehen? Ist das interessant? Es gibt eindeutig gute Deals, das erkennt jeder. Dann gibt es aber auch nochmal Deals, wo man etwas genauer hinschauen muss, macht das überhaupt Sinn, dass wir da anfragen?
Ich finde das einen super wichtigen Punkt, ne? Also Immobilien-Scout Seite 1, einmal die Woche öffnen und gucken, ob da ein toller Deal ist. Vergiss es, so funktioniert On-Market nicht. Einen Suchagenten haben und zweimal am Tag in die E-Mails gucken. Klar, das ist ein Schritt besser, aber das ist ja immer noch meilenweit davon entfernt, was du unter Geschwindigkeit verstehst. Wenn da was reinkommt, 5 Minuten später hat jemand, der qualifiziert ist, wirklich dieses Gespräch zu führen, den Hörer in der Hand und spricht mit demjenigen, der für diese Anzeige verantwortlich ist. Ne?
Genau.
Und das braucht's, oder?
Also ich meine, je nach Ambition, wenn ich das mal übertrage auf meinen alten Job im Konzern, wo ich das auch mal ein paar Wochen oder Monate lang probiert habe, quasi als Einzelkämpfer für mich zu lösen. Wie gesagt, je nach Ambition, da kann man natürlich schon. Also ich hatte immer zwischen 2 Meetings, da geht ein Meeting mal 1-2 Stunden oder so und dann sollte ich auch aufs Handy gucken. Und in aller Regel ist ja nichts dann, ne? Gerade wenn ich für mich selber eine Sache suche. Aber wenn dann was da ist, dann habe ich halt auch mal... Kam ich im nächsten Meeting ein bisschen später, weil ich noch angerufen habe. Ne? Also das kann man schon machen.
Statt WhatsApp oder Insta vielleicht diese Plattform öffnen im Zweifelsfall. Ja.
Genau. Es sei denn, man guckt Immocation auf Instagram, dann wäre das natürlich auch.
Dann in der Reihenfolge.
Also jeder Blick in dem Portal ist immer eine Momentaufnahme. Wenn du es heute machst um 12 Uhr und wenn du es dann heute um 20 Uhr nochmal machst, dann wirst du wahrscheinlich beide Male keinen guten Deal sehen.
Den die Frage du zwischendrin ist, schon gekauft hast.
Genau, die Frage ist, was ist dazwischen passiert? Ja? Was ist dazwischen passiert? Gute Deals bleiben nicht lange online.
Zwischen 13 Uhr und 13.05 Uhr möglicherweise.
Genau. Und die bleiben nicht lange online, ja? Weil der Makler sitzt da vor dem Rechner, hat das Ding exportiert und dann guckt er in sein Postfach und dann sind schon die ersten 10 Anfragen und er weiß ganz genau, dass er einen guten Deal da draußen hat, dass er nicht mehr als 10 Interessenten braucht und dann wird das deaktiviert.
Hat er nur Ärger sonst.
Und du hast es eben nicht gesehen, wenn du nochmal um 20 Uhr reinguckst. Ja. Und unser Tool zeigt uns das an, dass da schon was jetzt vor, weiß ich nicht, einer halben Stunde online gewesen ist, aber schon wieder deaktiviert ist. Und wir können dann nochmal den Deal angehen.
Dann lass uns jetzt über noch zwei Aspekte reden, nämlich die Bewertung dann und dann das Closing, wo du auch einen extrem faszinierenden Prozess hast. Erstmal Bewertung oder Kontakt des Verkäufers. Wie geht ihr dann vor? Was sagt ihr?
Vielleicht erstmal die Bewertung. Also der Mensch guckt nochmal drauf auf die Zahlen. Wir haben natürlich jetzt noch nicht das Objekt gesehen. Wir wissen jetzt noch nicht, stimmen all diese Angaben im Inserat. Das heißt, wir glauben erstmal den Informationen, die wir im Inserat sehen oder womöglich alleine schon durch unsere Anfrage ist ein Exposé reingekommen, dann checken wir das. Aber wir arbeiten natürlich mit sehr viel Arbeitshypothesen. Ja? Das heißt, Quadratmeter brauchen wir. Wir brauchen irgendwo die Adresse, die Lage, damit wir die Marktmieten und Marktpreise mal eben checken können. Und wenn wir das einmal hochrechnen, unser System hilft uns ja dabei, aber der Mensch rechnet das auch nochmal durch. Wenn wir dort eine Gelegenheit sehen, so entweder für Fix und Flip oder Buy and Hold, dann ist das erstmal für uns ein interessantes Objekt. Wichtig ist, wir versuchen nur solche interessanten Deals anzugehen. Wir machen es also hier wahrscheinlich anders als viele, viele andere, die viel mehr Deals angehen und versuchen dann eben sehr viele Deals erst passend zu machen von den Konditionen her.
Also zu verhandeln.
Wo es dann um 20-30% des Kaufpreises geht. Wir sind da anders aufgestellt. Wir versuchen nur wirklich die absoluten Rosinen rauszupicken und alles, was sofort zu dem Angebotspreis kaufbar ist, anzugehen oder es ist vielleicht 5%, 10% Verhandlung notwendig, aber vielleicht auch nicht unbedingt notwendig. Ja, so, diese Bewertung machen wir und dann ist es natürlich wichtig, dass man das Objekt sehr schnell anfragt und hier verfahren wir immer zweigleisig. Das heißt, einmal will der Makler, dass du eine Anfrage übers Portal machst, er will deine Daten haben, er will dir eine Widerrufsbelehrung schicken, er möchte seine Provision absichern. Das heißt, die Anfrage per Portal, per E-Mail ist unbedingt wichtig. Der aber ergänzende Schritt ist, unbedingt nochmal sofort zum Hörer greifen und antelefonieren und versuchen eben auch auf die persönliche Ebene zu kommen, wo man auch nochmal mit Sympathie punkten kann, ja, wo man auch nochmal einen guten Flow aufbauen kann zum Makler und ihm auch nochmal vermitteln kann, pass auf, wenn du mit mir jetzt als Ersten besichtigst, dann kannst du dir womöglich die 9 anderen Besichtigungen sparen.
Wie läuft ein Erstkontakt mit dir ab? Wenn du das jetzt selber machst, dann rufst du den Makler an. Was sagst du in der ersten Minute zum Makler?
Was sage ich? Ja, Herr Müller, schönen guten Tag. Schön, dass ich Sie erreiche. Ich sehe gerade Ihr tolles Angebot hier für das Haus in Dortmund. Und wenn ich mir so die Zahlen angucke und die Bilder, habe ich das Gefühl, wir könnten zusammenkommen. Was halten Sie davon, dass wir mal eben vor allen anderen mal eben hier einen Besichtigungstermin ausmachen? Weil ich glaube, dass wir gleich an Ort und Stelle einen Deal machen könnten.
Das sagst du direkt, ohne, du fragst mich, wie geht's dir, oder weil du sagst, dann noch eine Ebene
auf. Natürlich baue ich nochmal,
aber direkt rein.
Nur,
also, du gehst da rein und das allererste Ziel ist, rüberzubringen, ich will dieses Ding kaufen mit mir,
ganz genau,
haben Sie so wenig Arbeit wie möglich.
Ganz genau.
Und ich möchte den ersten Termin vor allen anderen.
Ganz genau.
Gold wert, der Satz so, ne?
Das ist.
Mhm. Okay. Was passiert in der Regel?
Hängt vom Makler ab, ob er auch einer ist, der wenig Arbeit haben möchte, dann nimmt er dieses Angebot in der Regel an. Oder ob es eben ein ganz genauer ist, der eher für den Verkäufer agiert und zwar vielleicht mit einem günstigen Preis in den Markt gegangen ist, aber ganz genau weiß, dass er dort, das ist aber dann einer, der nicht deaktiviert hat nach einer halben Stunde, sondern der lässt das auch noch 2-3 Tage laufen und dann hat er 50 Interessenten oder 100 Interessenten und dann läuft er mit 20-30 da durch und lässt sich alle Angebote schicken. So jemanden kannst du natürlich dann nicht unbedingt dazu motivieren, dass er dich auf die Überholspur lässt. Das muss man dann einfach mal herausfinden. Ich stelle ganz gerne die Frage direkt auch in diesem Telefongespräch, quasi
irgendein Stichwort brauchen
wir auch. In dieser Serie, die Krimiserie, der
Sherlock?
Inspektor, der
Columbo,
genau. Der da schon aus der Tür raus ist.
Ja.
Und dann nochmal sich umdreht und sagt, fast hätte ich es vergessen. So ungefähr mache ich es dann auch einfach. Ach, übrigens, eine Frage. Wenn wir uns dann gleich hier bei dem Objekt einig geworden sind, können wir dann gleich einen Deckel drauf machen oder wird das irgendwie noch, oder müssen Sie noch mit allen anderen besichtigen oder läuft es vielleicht dann doch irgendwie auf ein Bieterverfahren hinaus? Das heißt, ich möchte von ihm schon, dass er eine Aussage trifft, weil und die meisten tun sich schwer zu sagen, ja, Geburtsverfahren und so weiter. Wenn er mir also sagt, nö, also wenn Sie den Preis bezahlen, ja, wenn Sie soweit keine großartigen Fragen mehr haben und da jetzt nicht mit einem Gutachter durchlaufen müssen, von mir aus können wir gleich den Sack zumachen. Ja, wenn er das einmal sagt, dann wird es ihm verdammt schwer fallen, von seinem Wort Abstand zu nehmen nach der Besichtigung.
Das ist geil, aber in dem Moment fühlt sich das für ihn noch viel weniger verbindlich an, weil es ist, ja klar, ist am Telefon klar, wenn die das alles dann wirklich so machen, dann können wir das schon tun. So. Super clever.
Ja, und die Parallele zu Columbo, der immer die entscheidende Frage genau dann stellt, wo eigentlich der andere schon denkt, der ist aus der Tür raus. Ja? Genau. Und wie prüfst du dann aber für dich, du musst ja irgendwann noch, also jetzt Gutachter wirst du wahrscheinlich nur beim Mehrfamilienhaus im Notfall mal irgendwie brauchen, aber du musst ja schon für dich jetzt einen Haufen Zeug prüfen, um die Immobilie wirklich bewerten zu können. Mhm. Das würde ja den Makler jetzt massiv überfordern. Wie gehst du da vor?
Ich habe noch genug Zeit zu prüfen später. Ja, also für mich erstmal ist wichtig die kaufmännische Ebene. Die rechne ich ja schon quasi trocken durch, ohne das Objekt zu sehen, mit den Informationen, die ich habe. Wenn das für mich Sinn macht, stelle ich mir dann die Frage, wie viel Puffer habe ich denn? Das heißt, wie gut ist dieser Deal? Wenn ich natürlich, wenn das jetzt noch gerade noch so ein guter Deal ist, dann werde ich auch ganz genau besichtigen, dann werde ich auch kritischer sein, kritischer gucken, kritischer rechnen, vielleicht dann eben noch nicht die absolute Zusage abgeben nach der Besichtigung, was ich eigentlich immer gerne mache, und dann noch mir ein paar Unterlagen kommen lassen, bevor ich dann absolut sicher zusage, dann sage ich es ihm auch, pass auf, zu 99% mache ich es, aber ich habe da noch die und die Schmerzen, das muss ich noch unbedingt prüfen, bitte halten Sie mich trotzdem in der Pole Position. Ich weiß, es kommen gleich hier noch 10 andere, aber es sieht sehr gut aus, aber bitte geben Sie mir noch einen Tag Zeit. So. Mhm. Aber selbst wenn ich jetzt, wenn das ein guter Deal ist, dann kann ich ja gewisse Risikoabschläge quasi auch machen. Ja? Das heißt, ich muss nicht jetzt genau in jedes kleinste Loch reingucken. Ich muss auch nicht in alles in Frage stellen. Ich habe ja noch genügend Möglichkeiten, wenn ich die Entscheidung auf der Arbeitshypothese treffe, dass ich diese 300 Quadratmeter in diesem Sechsfamilienhaus, dass sie sich rechnen zu dem Kaufpreis, dann kann ich darauf erstmal meine Kaufzusage abgeben und dann geht ja der Prozess erstmal, der Ankaufsprozess ja weiter. Das heißt, es wird dann in 2-3 Tagen der Notar beauftragt. Ja, dann dauert es 2-3 Tage, bis der Kaufvertragsentwurf kommt. Dann, weil wir immer als eine GmbH kaufen, dauert es nochmal 14 Tage plus noch 2-3 Tage, bis beide Parteien auch einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Das heißt, es vergeht normalerweise 3-4 Wochen noch ins Land und das ist die Zeit, um dann in Ruhe alle Unterlagen kommen zu lassen, diese ganz genau zu prüfen, nochmal eine weitere Besichtigung oder vielleicht noch eine zweite Besichtigung, noch eine dritte Besichtigung zu machen, auch gerne nochmal den Gutachter von der Bank mitzunehmen. Das alles passiert ja schon nach der Entscheidung. Und wenn dann plötzlich Dinge aufpoppen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, die aber hätten vom Makler gesagt werden müssen oder vom Verkäufer, dann bin ich doch nicht derjenige, der das Wort nicht hält, wenn ich dann nochmal sage, oh stopp, das haben wir aber nicht gewusst. Ja? Dann ist es eher, dann ist die Ursache eher in dem Verkäufer, in dem Makler zu sehen. Und dann ist es absolut legitim, dass ich dann nochmal vielleicht meinen Deal korrigiere, ja, dass ich nochmal über einen Preis spreche.
Mach mal ein Beispiel, wann wäre es für dich, sagen wir mal, nicht ganz in Ordnung, da nochmal nachzuverhandeln? Und was wäre ein Beispiel, wann es in Ordnung wäre? Ist ja wichtig, da so ein Feingefühl zu haben.
Ne? Ja, das ist genau dieses Fingerspitzengefühl, das du haben musst, ist dir die Frage zu stellen, wird der Verkäufer verstehen, warum du den Kaufpreis nochmal kürzen möchtest? Ja, wird er verstehen, dass er dir eigentlich 300 Quadratmeter versprochen hat, aber jetzt nach der Wohnflächenberechnung es nur 250 sind?
Okay, ja? Das ist ein sehr valider Grund.
Aber du kannst genau, nicht sagen, da sind ja keine Balkone dran. Weil das
genau. Ja? Es gibt Menschen, die haben einfach ihre Preisvorstellung definiert und komme, was wolle. Für die ist das egal. Es ist ein Haus, das soll 500.000 Euro bringen. Und es spielt für die keine Rolle, ob das jetzt 200 oder 300 oder 600 Quadratmeter sind. Es ist eine Einheit, es ist eine Immobilie, Haus, ja. Die wollen pro Immobilie 500.000 Euro haben. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt dich in die Rolle des Verkäufers versetzt und ihn ein bisschen verstehst, dann kannst du beurteilen, wird er jetzt von diesem Deal abspringen eventuell, ja, also wird das ganz kategorisch betrachten, sagen, der fängt jetzt an hier rumzuzucken, rumzuzicken, wir brechen ab, ja, wir machen den Deal nicht, ich gehe nicht vom Preis runter. Oder ob es da eine Möglichkeit gibt, das vernünftig zu erklären, vernünftig zu vermitteln. Viel entscheidender ist die Frage, kippt der Deal deswegen? Ja? Sind die 250 Quadratmeter tatsächlich statt der am Anfang angenommenen 300 Quadratmeter, ist das ein Dealbreaker? Oder ist der Deal immer noch okay? Er war mit den kalkulierten 300 Quadratmetern top, aber mit den tatsächlichen 250 ist er nur noch okay. Immer noch für den Investor okay. Ja, dann versucht man nochmal den Preis zu korrigieren, aber man lässt den Deal jetzt nicht platzen deswegen.
Ja.
Ja, das sind viele Punkte, die man nochmal berücksichtigen muss, also eben das Fingerspitzengefühl. Jetzt sprechen wir aber über Zahlen, über das kaufmännische Thema, aber auch bei der technischen Prüfung, die Prüfung nochmal, Objektprüfung. Ja. Für mich hat sehr viel Bedeutung eben, in welchem Zustand ist das Gesamtobjekt. Ja. Wenn ich also da durchlaufe und ich sehe, natürlich ist es ein gebrauchtes Objekt, wir kaufen ja meistens Häuser, die schlecht bewirtschaftet oder schlechter bewirtschaftet sind, weil die Leute damit einfach nicht mehr klarkommen, ja, wir sind vielleicht schon etwas älter, also da gibt es Reparaturen, das Haus ist lange nicht mehr gestrichen worden, das heißt, Frage ist, wenn ich da durchlaufe, ist das schon ein funktionierendes Objekt, wo ich nur kleine Schönheitsarbeiten machen muss, eher Smart Repair und Renovierung, oh, aber es funktioniert schon, es ist fast voll vermietet oder voll vermietet. Ja, kaufmännisch sind auch die Mieten viel zu niedrig, aber das kann man ja auch nochmal anheben. Oder komme ich in eine Bude rein, wo ich glaube, okay, hier brauchst du mehr als nur eine kaufmännische Optimierung, nur eine Mieterhöhung oder Neuvermietung. Hier musst du komplett die Mieterstruktur ändern. Wenn da noch zwei Wohnungen vermietet sind von sechs und das macht keinen Sinn, mit diesen Mietern weiterzumachen. Und von der technischen Seite, hier musst du echt sanieren. Das heißt, hier musst du an die Leitungen ran. Und die Frage ist, mit diesen zusätzlichen Sanierungskosten ist das dann immer noch ein guter Deal. Ja? Aber wenn das Objekt so weit stimmig ist und als Ganzes schon funktioniert, es kann nur noch besser funktionieren, dann ist das für mich im Rahmen. Und der Puffer, den ich meistens dann auch habe in der Kalkulation, der Deal ist so gut am Anfang, dass er durchaus etwas schlechter werden kann durch Smart Repair, durch Renovierungen und immer noch dann am Ende sich rechnet. Entweder für Buy and Hold oder für Fix und Flip.
Ich möchte einen Punkt mal eben aufgreifen, weil das was ganz Spannendes, glaube ich, für jeden auch, der als Einsteiger das erste Mal durch so einen Prozess vielleicht durchgeht oder den durchdenkt. Gekauft wird beim Notar. Vorher kannst du alles tun, sagen, machen und unterschreiben, was in dieser Welt dir vorgelegt wird. Du kaufst keine Immobilie. Das heißt, bis zu dem Moment, wo du zum Notar gehst und deine Unterschrift leistest, passiert nichts. Und genau. Du kannst tatsächlich, aber du kriegst den Verkäufer sehr viel weiter in ein Commitment rein, dass er an dich verkauft, weil gemeinsam ein Notar beauftragt wird, weil da ja auch Kosten entstehen, weil er Zeit investiert und so weiter, weil anderen Leuten abgesagt wird. Ja. Und jetzt ist es die viel bessere Position, ganz, ganz viele komische Fragen zu stellen, Dokumente zu besorgen, als sagen, na, ich finde die schon interessant, aber ich hätte jetzt gerne die folgenden 17 Dokumente noch von Ihnen, in Klammern, ich mache Ihnen verdammt viel Arbeit und danach können wir mal überlegen, ob ich vielleicht derjenige bin, der kauft. Ne?
Die umgekehrte Reihenfolge deutlich besser. Ja. Ja? Du arbeitest erstmal mit Arbeitshypothesen, du unterstellst, dass die Wohnfläche stimmt, unterstellst, dass das ein brauchbarer Zustand der Immobilie ist, vielleicht eben Smart Repair stattfinden muss, einfache Renovierungsarbeiten, da wird auch mal jemand ausziehen, da muss man auch nochmal hinterher renovieren. Das erstmal als Grundlage der Entscheidung nehmen und dann das Geschäft eintüten. Ja. Und dann haben wir genug Zeit, um Stück für Stück die Unterlagen anzufordern, zu prüfen und in 3-4 Wochen wird erst beurkundet, zumindest wenn wir mit einer GmbH kaufen. Ohne eine GmbH kann man vielleicht auch schon in zwei Wochen kaufen. Man kann auch morgen schon zum Notar gehen und als Privatperson kaufen. Aber ich finde eigentlich diese Zeit, die da entsteht, recht charmant, um nochmal in Ruhe den Deal zu durchgehen.
Ja.
Wo jetzt aber die Grenze sein muss, wenn ich mich für einen ernsthaften Investor halte, der auch langfristig arbeiten muss, ich kann jetzt nicht jeden beliebigen Deal total unüberlegt, ungeprüft, ohne eine Vorstellung, was mache ich damit und ohne die Vorstellung, ist es ein guter oder ein nicht mehr ein so guter Deal. Ich kann nicht einfach Deals zusagen. Ja.
Dann lasse ich verbrannte Erde irgendwann.
Ganz genau. Und dann prüfen und dann sagen, ja, das rechnen sie sich ja gar nicht. Ja. Okay. Und dann absagen. Denn Langfristigkeit hast du natürlich on-market nur dann, wenn du auch dafür sorgst, dass die Anbieter der Immobilie, dass die Makler, ja, mit dir zusammenarbeiten wollen, dass die in dir jemanden sehen, der zu dem A Gesagten A auch B sagen und zu dem Gesagten auch stehen, ja, und dass sie eben nicht unüberlegt irgendwelche Kaufzusagen abgeben.
Was würdest du sagen, wahrscheinlich ist ja total klar, wie viele Deals platzen noch, weil dann doch Dinge auffallen, also von deiner Seite, wenn alles so ist, wie gesagt, klar, dann machst du den Deal, davon gehe ich aus, ja? Aber wie oft ist es tatsächlich, dass du noch Überraschungen findest?
2%.
Ach krass, okay.
Also ganz wenig, ja. Ganz wenig. Das ist auch die...
Das kann sich jemand nicht vorstellen, der in Immobilien einsteigt, glaube ich, dass man das auf einer Anzeige und auf Basis von eines Telefonats und ein bisschen vielleicht mal Google Maps auch und recherchiert, dass man so nah, so eine hohe Trefferquote hinkriegt, ja, dass man einen Preis zusagen kann, der dann 98% der Fälle standhält. Ja.
Also wir haben wirklich, das kann ich an einer Hand abzählen, Situationen gehabt, Deals, wo wir den Deal dann nicht mehr gemacht haben, weil sich die Voraussetzungen geändert haben, weil wir irgendwas entdeckt haben in den Unterlagen, oder bei größeren Deals, wo wir dann nochmal in die Kommunikation mit der Bank gegangen sind und festgestellt haben, wir haben den Deal doch zu gut eingeschätzt, der ist gar nicht so gut, und dann mussten wir nochmal in die offene Kommunikation mit dem Verkäufer gucken, ob er da vielleicht nochmal nachbessern möchte, also uns entgegenkommen möchte, um den Deal noch einigermaßen passend zu machen. Mhm. Aber ansonsten haben wir, wie gesagt, das, also 98% der Deals auch wirklich über die Ziellinie gebracht.
Jetzt möchte ich gleich noch von dir wissen, darüber wollen wir sprechen, wie man Maklers Liebling in dem Zusammenhang wird. Mhm. Vorher noch einen anderen Punkt. Gerade schon gesagt, dein Portal Investors United. Wir dürfen da auch reingucken in diesem Prozess, nämlich großartig, was dein Modell eigentlich ist. Du bist sehr, sehr spezialisiert auf die Akquise, merkt man ja. Wir dürfen Co-Investoren sein von dir. Und dann passiert das so, du sagst, hey, ich habe einen Deal. Und dann darf man sich in das Portal wieder einloggen. Da drin ist, also man hat nichts zu tun mit der Verkäuferseite, sondern na, der Deal ist, wir bringen EK und Bonität, du bringst den Deal. Mhm. Wir können den Deal dann da drin durchprüfen und du stellst sicher, dass du über die Ziellinie gehst. Wir haben quasi mit dem Deal-Closing überhaupt nichts zu tun.
Da steht schon ein Notartermin in der Regel. Da steht,
genau.
Der Notartermin ist in 2,5 Wochen, seid ihr dabei.
Und du machst den Deal eh schon quasi fertig und dann suchst du dir von deinen Partnern, du hast mehrere, suchst du dir aus, mit wem du den Deal machst. Und dann profitiert man gemeinsam von dem Deal. Und man kann noch Partner werden, zumindest in einigen Regionen, wo du auch sagst, wir dürfen ruhig deine E-Mail-Adresse nennen, was in dem Zusammenhang, glaube ich, für ein paar Anfragen sorgen dürfte. Die ist rudi@investors-united.de.
Korrekt.
Wer sollte sich melden?
Jeder, der mehr als nur eine Immobilie kaufen möchte, der ein bisschen mehr machen möchte, aber eben keine Zeit hat für die absolut erfolgreiche Akquise, der nicht die Zeit hat, der vielleicht nicht die Manpower hat, der auch vielleicht nicht das Know-how hat, aber auf jeden Fall mehr Hunger hat auf Immobilieninvestments, dementsprechend Eigenkapital und Bonität besitzt und auch Modelle durchaus möglich, wo jemand eben nicht in NRW sitzt, aber den Markt dort ganz spannend findet. Ja, der hat mit uns natürlich auch eine Infrastruktur, die wir abdecken. Also das sind verschiedene Motive, wieso Partner mit uns zusammenarbeiten.
Einfach mal melden. Ja, einfach mal. Rhein-Main, Hannover, Bremen, Oldenburg, hast du mir gesagt, sind die Regionen.
Genau, Rhein-Main sind wir schon NRW, etwas klar. Länger im Aufbau, aber da können wir noch ein paar Partner gebrauchen mit verschiedenen ich sag mal Präferenzen. Stuttgart, alles 80 Kilometer, 100 Kilometer Umkreis, das sind so die Gebiete, wo wir investieren. Genauso auch Hannover, Bremen, Oldenburg.
Also wir kriegen nicht einen Cent für diesen Aufruf von dir. Genau. Mit Sicherheit nicht, sondern
ich auch nicht bezahlt.
Wie bitte?
Hätte ich auch nicht bezahlt.
Ja, genau. Sondern wir sind sehr glücklich, dass wir mit dir arbeiten und wollen das deshalb gerne, dass es da weitere Partner gibt, die von deinem reinen Akquisesystem quasi profitieren können. Und jetzt die Frage, Maklers Liebling, weil wir machen auch noch ein Thema Off-Market, anderes Video gleich, aber du versuchst schon über On-Market erstmal Maklers Liebling zu werden.
Genau. Und das fängt schon ganz früh an, das fängt schon eben mit dieser ersten E-Mail, mit der ersten Anfrage. Das geht dann über über den Anruf, über die Inhalte, die du vermittelst. Das geht dann über den Besichtigungstermin, wie du dich dort gibst, wie du dich da verhältst. Und natürlich dann auch schnelle Entscheidung, Abwicklung bis zur Beurkundung, Abwicklung nach der Beurkundung. Das alles, wie du dich dort als Geschäftspartner präsentierst in Bezug auf den Makler, das führt entweder dazu, dass er Bock hat, mit dir Geschäft zu machen, in Zukunft auch. Und ganz viel Freude an diesem ersten Erstgeschäft hat und dann bist du sein Liebling oder du bist eben nicht so und er macht das irgendwie jetzt noch mit dir dieses Mal, wenn überhaupt, aber hatte ich nicht mehr auf der Liste für die nächsten Deals.
Was ist dein vorrangigstes Interesse? Das ist Zeit zu sparen und quasi eine effiziente Abwicklung ohne große Störfeuer. Kann man das, ist genau. das Hauptinteresse deines Maklers?
Ja, also ich habe nicht nur eine Vermutung, was ein Makler gerne hat, sondern ich habe ja auch die Erfahrung, weil wir auch vorher ein Maklerunternehmen bei uns aufgebaut haben. Das heißt, ich war auch mit an der Front als Makler, habe Exposés gebaut, habe kalkuliert, was ist das für ein Deal für den möglichen Käufer, habe die Dinger ins Internet gestellt, habe Anfragen gelesen von Interessenten, habe Anrufe entgegengenommen von Interessenten, habe Besichtigungstermine gemacht mit Interessenten. Das heißt, ich habe recht viel Erfahrung damit gemacht, mit welchen Interessenten möchte ich selbst als Makler zu tun haben, auf welche habe ich Bock, wem bringe ich noch auch weitere Geschäfte demnächst auf dem kurzen Wege und mit welchen Leuten habe ich keine Lust zusammenzuarbeiten. So, und diese Erfahrungen habe ich dann übersetzt für mich, wenn ich auf der anderen Seite stehe. Das heißt, ich versuche sehr unkompliziert zu sein, ich versuche sehr schnell zu sein, ich versuche sehr sympathisch zu sein, ich versuche ihm die Arbeit zu vereinfachen, ich versuche Geschwindigkeit reinzubringen in den ganzen Prozess, aber dabei bin ich auch wirklich sehr verbindlich. Das heißt, wenn ich sage, ich kaufe, dann kaufe ich auch. Ganz wichtig. Und last but not least, das Thema Geld. Du musst bereit sein als Investor, der langfristig auf diesem Markt funktionieren will, der auch Nachfolgegeschäfte mit dem Makler machen will, musst du bereit sein, Geld abzugeben. Das muss dir eine Freude bereiten, Maklern Geld zu bezahlen und sie für ihre Arbeit zu vergüten, unabhängig davon, wie viel Arbeit sie mit diesem Objekt, mit dieser Vermarktung, mit dem Verkauf an dich hatten. Das heißt, niemals Provision verhandeln, auch wenn du den Kaufpreis noch verhandelt bekommst. Ganz im Gegenteil, vielleicht auch mal einen Bonus anbieten, Bonus bezahlen, ob angekündigt, angeboten oder einfach von sich selbst. Im Nachhinein, ja, einfach sagen, hier, stell mal eine höhere Rechnung aus. Du musst daran Freude haben. Du darfst nicht derjenige sein, der sich den Deal durchrechnet und sich darüber ärgert, dass hier noch 20.000 Euro Kaufnebenkosten für den Makler anfallen. Und wie kann man das am besten auch noch eliminieren oder irgendwie verkleinern?
Ganz wichtiger Punkt, den Makler zum Partner machen, ne?
Genau.
Und nicht als Feind sehen, der die Kohle will.
Naja,
weil der am Ende macht der ja
oft ein Denkmuster.
Ein guter Makler macht ja die Akquise für einen.
Genau.
Ne? Der übernimmt für einen die Akquise und man muss ihn nur bezahlen, wenn er erfolgreich war und man einen Deal machen will. Wie geil kann das sein? Ne?
Also extrem spannende Tipps in diesem Video. Wir lassen dich jetzt wieder auf dein Handy gucken, es könnte eine Immobilie gekommen sein und freuen uns aufs nächste Video mit dir.
Vielen Dank, bis gleich.